Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 53. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sprechen einmal im Monat hier im Podcast über aktuelle rechtspolitische Themen aus feministischer Perspektive, manchmal auch, so wie heute, über vergangene spannende rechtspolitische Themen und Entwicklungen. Wir versuchen, diese Themen einzuordnen und zu diskutieren und fragen uns, wie sieht es eigentlich aus mit der Gleichberechtigung im Recht? Mein Name ist Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg und ich spreche wie immer mit
Selma Gater, ich bin Juristin in Berlin und in Karlsruhe.
Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, für das es einen ganz aktuellen Anlass gibt, denn das hier ist die Oktoberfolge im Jahr 2025 und wir blicken aktuell auf 35 Jahre deutsche Einheit. Am 3.10. hat dieses Jubiläum stattgefunden und wir wollen uns das Thema heute mal aus feministischer Perspektive anschauen, wollen also wissen, der Prozess der Wiedervereinigung, was hat der eigentlich feministisch gebracht? Welche Rolle haben eigentlich Frauen dabei gespielt? Vor allen Dingen auch ostdeutsche Feministinnen dabei gespielt? Welche Verbesserungen oder gegebenenfalls auch Verschlechterungen haben sich für die Gleichberechtigung damals im Zuge der Wiedervereinigung ergeben? Und da wollen wir im Fokus blicken auch auf die verfassungspolitische Umsetzung des Wiedervereinigungsprozesses.
Unser Gast ist heute Johanna Mittrop. Sie ist Juristin und Rechtswissenschaftlerin und hat sich intensiv mit dem Recht der DDR, dem Verfassungsprozess im Zuge der Wiedervereinigung und den Erfahrungen ostdeutscher Frauen beschäftigt. Bevor wir aber einsteigen, mit dem Gespräch mit Johanna haben wir eine kleine Hausmitteilung zu machen, einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Dana, es ist aufregend, es wird die erste Live-Folge aufgezeichnet werden und wir laden euch herzlich dazu ein, dabei zu sein. Sie findet statt am 3. November 2025 ab 19.30 Uhr in Berlin in dem Kabaretttheater Distel in Berlin und wir haben zu Gast in dieser Live-Folge Professor Dr. Susanne Beer, ehemalige Verfassungsrichterin und neue Präsidentin des DJB, also einigen von euch dürfte sie keine Unbekannte sein. Wir freuen uns sehr auf den Abend, sind naturgemäß relativ aufgeregt. Worüber sprechen wir, Dana? Worum wird es gehen?
Also wir haben uns ein großes, wichtiges Thema vorgenommen. Der Titel lautet Mit Recht gegen den Backlash. Also wir wollen nicht weniger als zu überlegen, was können wir eigentlich als Feministinnen den aktuellen Einschränkungen der reproduktiven Rechte, der Bedrohung der Demokratie entgegenhalten. Und die wunderbare Ankündigung, die Distel dazu geschrieben hat, lautet, der Abend soll Lust machen und Mut, Witz und Motivation vermitteln, live, laut und feministisch. Also Selma, ich glaube, es gibt einen großen Anspruch. Wir hoffen, dass wir das umsetzen und einlösen können. Wenn ihr dabei sein mögt, gibt es die Möglichkeit, noch Tickets zu erwerben. Und es werden auch noch ein paar Tickets auf dem Instagram-Account des Deutschen Juristinnenbundes verlost. Also schaut auch da gerne vorbei. Alle Infos dazu verlinken wir euch in den Shownotes.
Genau, wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Zurück zum Thema, liebe Dana. Heute geht es um, du hast es schon gesagt, den Prozess der Wiedervereinigung und vor allem der gemeinsamen oder nicht so gemeinsamen Verfassungsgebung vor 35 Jahren. Was müssen wir dafür wissen, um dem Gespräch vielleicht gut folgen zu können, was wir gleich mit Johanna führen?
Also ich glaube, die Phase, die wir uns angucken, das sind vor allen Dingen 5 sehr prägende Jahre im Zuge der Wiedervereinigung. Das beginnt natürlich mit dem 9. November 1989, also dem Fall der Mauer. Und das aktuelle Jubiläum, was wir jetzt gerade haben, das ist ja der 3.10.1990, also ein knappes Jahr später, markiert den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Und damals ist dann auch das Grundgesetz, also das westdeutsche Grundgesetz, eine gemeinsame Verfassung geworden der DDR und der Bundesrepublik. Und in dieser Zeit dazwischen, also zwischen Fall der Mauer und der sogenannten Wiedervereinigung durch den Einigungsvertrag umgesetzt. In der Zeit dazwischen wurden einige Diskussionen darüber geführt, wie soll das jetzt eigentlich ganz konkret laufen? Also was heißt das jetzt Wiedervereinigung? Sollen wir uns eine komplett neue Verfassung geben als geeintes Deutschland mit vielleicht auch geänderten Inhalten? Da wurden auch einige Forderungen, vor allen Dingen von Bürgerinitiativen auch aus der ehemaligen DDR erhoben. Oder wie läuft das jetzt? Es gab damals 2 Möglichkeiten, die das Grundgesetz vorgesehen hat, nämlich eine Möglichkeit in Artikel 23 Grundgesetz in der damaligen Fassung formuliert und eine in Artikel 146 Grundgesetz. Die Fassung des Artikel 23 Grundgesetz ist die, die es geworden ist, kann man vom Ergebnis her schon mal sagen. Die hat damals vorgesehen, dass das deutsche Grundgesetz in anderen Teilen Deutschlands, so hieß es da, und gemeint waren damit eben vor allen Dingen die Teile Deutschlands, die zur DDR gehörten. In anderen Teilen Deutschlands ist das Grundgesetz nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Also das Grundgesetz ist davon ausgegangen, andere Teile können beitreten, so wie es zum Beispiel auch das Saarland dann ja schon in den 50er Jahren getan hat. Und diese Möglichkeit ist dann auch in der DDR umgesetzt worden mit dem Einigungsvertrag. Was war die andere Möglichkeit? Wie hätte es auch laufen können, Selma?
Ja, die andere Möglichkeit ist vorgezeichnet in Artikel 146 Grundgesetz, der damals, also in der Fassung von 1949, lautete: Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist, und sieht eben vor als Variante, dass es wirklich eine neue Verfassung gibt, die sich das nun vereinte deutsche Volk gemeinsam gibt und die dann die alte Verfassung, also das Grundgesetz, außer Kraft setzt. Jetzt hast du es schon gesagt, das ist es nicht geworden. Es gab keine neue gemeinsame Verfassung, aber die Debatten, die eben begonnen hatten, gerade in der Zwischenzeit, wie du gesagt hast, von Mauerfall und Wiedervereinigung, sollten auch nicht komplett fruchtlos bleiben, sodass im Einigungsvertrag mit der Wirkung vom 3.10.1990 ausdrücklich vorgesehen war, dass eine gemeinsame Verfassungskommission eingerichtet werden sollte, die sich eben auch nochmal das Grundgesetz, was jetzt eben für beide Teile oder für das wiedervereinigte Deutschland galt, unter den Vorzeichen der Wiedervereinigung anschauen sollte und gegebenenfalls reformieren sollte. Sie hat 1992 ihre Arbeit aufgenommen und es gab dann auch einige Verfassungsänderungen, wenn auch nicht tiefschürfende Verfassungsänderungen, aber durchaus bedeutende, bis zur, ja, dem Abschluss der Kommission 1994, die dann auch 1994 in Kraft traten.
Ja, wie gut das funktioniert hat, also die Idee der gemeinsamen Verfassungskommission, dann aus ostdeutschen und westdeutschen Perspektiven sich speisend eine Überarbeitung des Grundgesetzes vorzunehmen, das wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen, mit Johanna Mittrop, und wollen dabei vor allen Dingen natürlich auch die Gleichstellungs- und Gleichberechtigungsfrage stellen, uns damit auch anschauen, welchen Beitrag haben damals feministische Perspektiven, Frauen, ostdeutsche Frauen eigentlich geleistet, welche Rolle haben sie gespielt und was konnte davon auch manifestiert werden durch die Änderung des Grundgesetzes.
Ja, und ich denke, das ist ein guter Moment, um Sie zu begrüßen. Herzlich willkommen hier im Podcast, Johanna.
Ja, ich freue mich sehr. Hallo.
Wir dürfen dich kurz vorstellen, bevor wir mit dir direkt in Medias Res einsteigen. Du hast studiert in Berlin, in London und Paris. Natürlich hast du Jura studiert, Rechtswissenschaften, und bist aktuell Rechtsreferendarin am Kammergericht Berlin. Du bist daneben auch schon seit geraumer Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für öffentliches Recht und das Recht der Politik bei Professor Dr. Fabian Michel in Leipzig und hast dort auch promoviert. Die Promotion befindet sich in den letzten Zügen, nämlich im Begutachtungsprozess zum Arbeitstitel Die Öffentlichkeit der Wahl. Deine Forschungsschwerpunkte sind im Verfassungsrecht und in der Verfassungstheorie. Und du befasst dich aber auch darüber hinaus mit den Bezügen, mit eher politischen Bezügen, so wie ich es lese, bist unter anderem Mitglied im Organisationsteam des jungen Arbeitskreises Recht und Politik und im Arbeitskreis Feministische Rechtsgeschichte. Und das ist ja auch das, worüber wir heute sprechen möchten, feministisch auf eine, ja, auf eine Episode sozusagen unserer Rechtsgeschichte zu schauen, auf die Wiedervereinigung. Im aktuellen Heft der DJBZ, das möchte ich noch erwähnen, hast du zusammen mit Luisa Hattendorf einen Beitrag, man möchte sagen, ein Manifest veröffentlicht für eine feministische Rechtsgeschichte. Also sehr schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Liebe Johanna, wir haben eben in der Einleitung schon so ein kleines bisschen darüber gesprochen, was so die wichtigen Meilensteine waren im Zuge der Wiedervereinigung. Vielleicht kannst du uns nochmal aus deiner Perspektive abholen. Was waren eigentlich die großen, auch verfassungsrechtlichen, verfassungspolitischen Fragen, die sich damals im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung gestellt haben?
Ich finde auch sehr schön, dass wir den Verfassungsprozess heute von der DDR bis in die frühen mittleren 90er Jahre der Bundesrepublik heute diskutieren, weil es wirklich diese Kontinuität von der friedlichen Revolution in der DDR, die Anfang September 89 mit den ersten großen Demonstrationen in Leipzig und dann später natürlich auch in Berlin mit der großen Demonstration auf dem Alexanderplatz ihren Höhepunkt hatten, bis nach Bonn 94 zur Verfassungsänderung getragen wurden. Also die große Frage, die sich überhaupt gestellt hat, war, wie überhaupt es zu der Einigung der beiden deutschen Staaten, die 89 eben schon über 40 Jahre getrennt waren, kommen sollte. Und zwar gab es da zwei Optionen, die das Grundgesetz selbst vorgesehen hat, nämlich einerseits den Beitritt der DDR bzw. der Länder, die sich dann 89 gründeten, zum Geltungsbereich des Grundgesetzes oder, und diese Vorschrift war eigentlich genau für den Fall gemacht, die Möglichkeit nach 146 des Grundgesetzes eine neue gesamtdeutsche Verfassung zu erarbeiten und die auch als gesamtes deutsches Volk zu verabschieden. Mit natürlich dann der Vorstellung, dass vielleicht auch ostdeutsche Interessen dabei besonders berücksichtigt werden können.
Und jetzt wissen wir heute, wie es ausgegangen ist. Wir wissen, es ist beigetreten worden nach dem ehemaligen Artikel 23 des Grundgesetzes. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, wann war das eigentlich klar? Also wenn du sagst, eigentlich 146 wurde ja eingeführt für genau den Fall und das sah vor, wir geben uns eine gemeinsame neue Verfassung. Und dann war ja relativ schnell, muss man sagen, klar, wir gehen nach 23 vor. Wann eigentlich und wie?
Das ist eine gute Frage und das wird bestimmt unterschiedlichen Personen und Akteuren zu unterschiedlichen Zeitpunkten klar gewesen sein. Man kann sagen, dass als die Mauer fiel, es jedenfalls den Bürgerrechtsgruppen nicht so klar war. Denn dann, also als die Mauer am 9. November fiel, gründete sich erst einmal ein großes, wenn man so will, zivilgesellschaftliches Forum, der Zentrale Runde Tisch, an dem die ehemaligen Blockkräfte, also unter anderem auch die SED bzw. PDS und 19 Reformgruppen, Demokratie Jetzt, Grüne Liga, Unabhängiger Frauenverband zusammenkamen, mit dem Plan, die DDR demokratisch zu reformieren. Und dafür wollten sie sogar eine eigene Verfassung entwerfen, was sie dann auch getan haben. Und erst im Laufe der Zeit, als dann auch vorgezogene Parlamentswahlen, also Wahlen zur Volkskammer, stattfanden im März 90, manifestierte sich mehr und mehr der Wille, wenn man so möchte, dass die neuen Länder zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beitraten. Davor hatten bereits vor allem die West-CDU auch große Kampagnen in der DDR unternommen, die dafür geworben haben, dass die DDR der BRD beitritt. Und dann gab es eben diese Volkskammerwahl, in der die CDU mit über 40% abschnitt. Und das war sozusagen das Zeichen dafür, dass jetzt der Einigungsprozess eingeleitet werden soll, nach Artikel 23, jedenfalls wurde das so gedeutet. Und dann kam auch schon die Wirtschafts- und Währungsunion im Mai 1990, die eigentlich das Wirtschaftssystem der beiden Staaten zusammenführen sollte. Und am 31.08. kam eben der Einigungsvertrag zustande, der dann am 3. Oktober, also jetzt vor 35 Jahren, in Kraft getreten ist.
Das Jubiläum ist ja quasi der Anlass auch so ein Stück weit unserer Folge. Und im Einigungsvertrag selber wurde ja dann aber schon auch noch was gesagt zum weiteren Verfassungsprozess, oder? Also da hieß es dann ja schon im Artikel 5, es wird irgendwie beabsichtigt, dass auch noch eine gemeinsame Verfassungsdiskussion folgen soll innerhalb der kommenden 2 Jahre, ne?
Genau richtig. Da gab es so eine Art Kompromissformel. Das war natürlich klar, dass ein großes zivilgesellschaftliches Bedürfnis nach einem neuen Aufbruch bestand. Und darüber reden wir bestimmt später auch nochmal. Einige zivilgesellschaftliche Organisationen hatten sich gezielt auch für eine neue Verfassung eingesetzt. Der Einigungsvertrag hat selbst dann in eher organisatorischer Art schon mal das Grundgesetz angepasst, hat aber vor allem in Artikel 5 auch noch einmal dem Gesetzgeber empfohlen, über einige Fragen, die im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfen wurden, Änderungen oder Ergänzungen des Grundgesetzes zu bedenken. Und das fand dann tatsächlich auch statt. 1992 ist die gemeinsame Verfassungskommission von Bundesrat und Bundestag zusammengetreten, die eben diesen Auftrag des Einigungsvertrags erfüllen sollte.
Und diese Themen, die da identifiziert wurden, wurden die auch näher benannt im Einigungsvertrag? Also welche Fragen oder Themen kamen denn auf mit der Wiedervereinigung, unter deren Blickwinkel man sich vielleicht die Verfassung auch nochmal genauer angucken musste, sollte, konnte?
Genau, Artikel 5 hat eine Liste aufgeführt. Da waren Themen, die vor allem den Föderalismus oder das Verhältnis von Bund und Ländern betrafen, genannt. Da mussten natürlich auch organisatorisch einige Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel zum Status von Berlin. Explizit, und das ist interessant, wurde die Aufnahme von Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz genannt. Das war auch ein großes Anliegen der Bürgerrechtsbewegung und hat sich tatsächlich dann auch später mit dem Artikel 20a, der ja in letzter Zeit mit dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts neue Prominenz erlangt hat, realisiert. Und dann wurde eben auch nochmal darauf verwiesen, auf den Artikel 146 des Grundgesetzes. Also so eine gewisse Offenheit wurde da doch noch beibehalten. Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war aber eigentlich den maßgeblichen Akteuren schon klar, dass eine neue Verfassungsgebung nicht stattfinden würde. Die SPD zum Beispiel und auch die Grünen drangen aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch darauf, dass jedenfalls so eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden sollte, also ein bisschen größerer Maßstab als der, der dann mit der gemeinsamen Verfassungskommission, die nur aus 64 Mitgliedern aus Bundestag und Bundesrat bestand, stattfinden würde. Was nicht in dieser Liste stand, und darum soll es heute ja auch gehen, war aber die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Ja, das finde ich total spannend. Da wollte ich nämlich auch total gerne einhaken, als du eben erzählt hast, wie auch verschiedene Bürgerinitiativen sich eingebracht haben mit ihren Forderungen rund um eine neue Verfassung oder dann eben den Verfassungsprozess, den die gemeinsame Verfassungskommission dann durchgeführt hat oder vorbereitet hat. Was waren denn die großen feministischen Forderungen, die jetzt vor allen Dingen auch aus der BürgerInnenbewegung heraus formuliert wurde und an diesen Prozess der Wiedervereinigung und konkret auch an den Prozess der Verfassung herangetragen wurde?
Diese Forderungen speisten sich daraus, dass in mancherlei Hinsicht ganz manifest der Status der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen oder der Geschlechter in DDR und BRD unterschiedlich waren. Das sagt man ja auch geläufig, dass die Frauen in der DDR deutlich gleichberechtigter waren und macht das auch daran fest, dass teilweise die Kinderbetreuung deutlich besser ausgebaut war. Ein Faktor dafür möglicherweise, dass ich glaube am Anfang der 80er Jahre über 90% der Frauen in der DDR tatsächlich in Erwerbsarbeit waren. Also ein ganz anderes Verständnis der gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe von Frauen in der DDR bestand. Man muss das etwas kritisch sehen. Es wird immer wieder gesagt, dass das vor allem auch ideologisch motiviert war, dass es eben Teil der Ideologie des Sozialismus oder des real existierenden Sozialismus, wie es ja genannt wird, war, dass Frauen am Erwerbsleben teilnehmen sollen. Frauenrechte zum Beispiel wurden aber dann auch eher als Arbeiterinnenrechte begriffen und ein dezidierter Feminismus teilweise abgelehnt. Und sozusagen über diese Rolle der Frau als Arbeiterin erfolgte eine gesellschaftliche Eingliederung, die wir in der BRD in dem Maße natürlich nicht sehen. Und das andere große Thema war, was natürlich damit zusammenhängt, das Thema des Schwangerschaftsabbruchs, der viel leichter verfügbar in der DDR war als in der BRD. Und das ist auch eines der großen Themen, die Frauen sehr beschäftigt haben in der Wendezeit, weil mehr oder weniger von einem auf den nächsten Tag eine grundlegende Änderung der Rechtslage für sie drohte. Der Schwangerschaftsabbruch führte in der DDR auch dazu, nicht nur, dass Frauen erwerbstätig waren, sondern dass auch Ehe und Familie anders gedacht wurden, Kinderkriegen anders gedacht wurde. In der DDR gab es auch deutlich mehr Scheidungen, weil diese Rollenbilder etwas aufgeweichter waren.
Du hast ja auch gerade genannt, dass da auch Frauenverbände, frauenpolitische Initiativen beteiligt waren und sich auch in den runden Tisch eingebracht haben. Was waren denn so Ihre Forderungen neben dem Thema Schwangerschaftsabbruch?
Das ist wirklich ganz interessant. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass der Stand der Gleichberechtigung oder Gleichstellung unterschiedlich war. Und trotzdem formulierte der Unabhängige Frauenverband 1989-90 eine Sozialcharta, mit der einerseits sozusagen ein Programm vorgegeben werden sollte, mit dem die DDR dann mit der BRD verhandeln sollte, um den sozialen Bestand sozusagen in der DDR zu erhalten, wenn die DDR dann der BRD beitreten sollte. Mit dieser Sozialcharta kritisierte der Unabhängige Frauenverband gleichzeitig auch den Stand der Gleichberechtigung in der DDR, nämlich dass an zu vielen Stellen tatsächlich nur eine formale Chancengleichheit bestehen würde und tatsächlich die Erwerbstätigkeit der Frau zu einer erhöhten Belastung von Frauen, nämlich die klassische Doppelbelastung, weil dann parallel noch die Care-Arbeit von Frauen übernommen werden musste, führte. Und gleichzeitig diese hohe Erwerbsquote natürlich erstmal gut klingt, aber wenn man sich anschaut, auf welchen hierarchischen Ebenen sieht man klar, dass die Führungspositionen selten von Frauen besetzt waren. Und da forderte der Unabhängige Frauenverband in den Verfassungsdiskussionen am runden Tisch teilweise Quotierung für Frauen, um eine tatsächliche Gleichberechtigung herzustellen.
Also um nochmal zu bleiben bei dem Prozess, der ja dann letztlich, also ich habe das Gefühl, wir sprechen noch darüber, um diese etwas unklare Umbruchzeit. Ne? Also wir hatten dann diese Zeit nach dem Mauerfall, es war noch nicht so richtig klar, es wird vielleicht einfach nur ein Beitritt stattfinden und wir wissen am Ende, das Grundgesetz ist eher kosmetisch reformiert worden. Und wir sprechen über die Visionen, die da formuliert wurden in der Zwischenzeit. Jetzt hast du den runden Tisch angesprochen. Das war ja ein Ort, der tatsächlich in der ehemaligen DDR stattgefunden hat. Also das war sozusagen ein dezidiert ostdeutsches Gremium, correct me if I'm wrong.
Genau.
Es gab aber dann relativ schnell ja auch auf sozusagen Seiten der BRD BürgerInneninitiativen, die sich gegründet haben und sozusagen draufgesprungen sind mit ihren Anliegen und dort ja auch gerade die Frauenbewegung, die sich da mobilisiert hat. Kannst du uns Einblicke darin geben, wie die eigentlich auf beiden Seiten miteinander gearbeitet haben? Also wir kennen natürlich das Frankfurter Frauenmanifest, haben das Gefühl, das ist ein eher westdeutsches Produkt. Gab es da eine Entsprechung auf der DDR-Seite und haben die miteinander gesprochen, haben die miteinander gearbeitet? Also inwiefern kann man denn sagen, da gab es ein gemeinsames feministisches Momentum oder gab es das eher, also ist es parallel gelaufen?
Also das große Forum auf der DDR-Seite war tatsächlich der zentrale runde Tisch, den der Unabhängige Frauenverband als Möglichkeit gesehen hat, die feministischen Anliegen zu positionieren und dann auch ganz wesentlich auf die Formulierung des Gleichstellungsgebots oder Gleichberechtigungsgebots Einfluss genommen hat. Und parallel, genau wie du sagst, Selma, haben sich auch in Westdeutschland zivilgesellschaftliche Initiativen gegründet, die schon ahnten, dass jetzt eine Möglichkeit besteht, auch mal über das Grundgesetz zu reden. Und es war ja sozusagen eine Aussicht, dass über den 146 Grundgesetz tatsächlich ein breiter angelegter Verfassungsdiskurs stattfinden würde. Und du hast schon die Initiative aus Frankfurt, Frauen für eine neue Verfassung, angesprochen. Es gab gleichzeitig auch eine Initiative zum Beispiel der Humanistischen Union, Frauen in bester Verfassung, die Heide Hering geleitet hat, die engagierten sich sehr für frauenpolitische Forderungen. Man muss aber sagen, dass die DDR-Bewegung und die westdeutschen Bewegungen auch nach der Wende schlecht zusammengekommen sind. Also es gab einige Bemühungen, Ost-West-Frauenkongresse. Da gibt es schöne Fotos davon. Da sieht man, wie der Saal groß bestückt ist und tatsächlich nur die ersten zwei Reihen besetzt waren. Und auch Ute Gerhardt, die in Frankfurt das Frankfurter Frauenmanifest initiiert hat, berichtet selbst, dass sie schlecht zusammengekommen sind und dass die Prägung doch dazu führten, dass eher gegenseitiges Unverständnis bestand.
Und kannst du das erklären?
Also Ute Gerhardt schildert zum Beispiel, dass es eine Vorstellung bei DDR-Frauen gab, die sehr darauf ausging, dass der Staat eben verantwortlich ist und aber auch die Möglichkeiten hat, Gleichstellung und Gleichberechtigung herzustellen. Und dieses Verständnis war in Westdeutschland vielleicht noch weniger verbreitet. Und es gab schon auch die ideologischen Reibungen der Prägung von Terminologien, wie das Frauenkampf auch Klassenkampf ist, in den zugespitzten Streitigkeiten.
Das haben die Westfrauen nicht verstanden.
Genau.
Es kam dann, wie du eben schon geschildert hast, zunächst erstmal zum Beitritt der DDR zur BRD. Und dann hat im Jahr 1992 sich die gemeinsame Verfassungskommission konstituiert, ihre Arbeit aufgenommen. Und es kam schlussendlich im Jahr 1994 zu einigen Änderungen, Ergänzungen, Anpassungen des Grundgesetzes. Eine, die natürlich für uns ganz besonders spannend ist, weil wir uns für das Gleichberechtigungsthema interessieren, ist die Ergänzung in Artikel 3 Absatz 2. Also da ist ja dem Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, dann ein zweiter Satz hinten angestellt worden, der nochmal sagt, der Staat fördert auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt aktiv auf die Beseitigung von bestehenden Nachteilen hin. Man sagt ja im Zuge der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes immer gerne, dass der Satz Artikel 3 Absatz 2 auf die Mütter des Grundgesetzes zurückgeht. Wie ist denn das eigentlich bei der Ergänzung aus dem Jahr 1994? Gibt es da auch so etwas wie die Mütter der Wiedervereinigung, die Mütter, die hier eine Rolle gespielt haben bei dieser Neuformulierung?
Das ist wirklich eine ganz spannende Frage, die mich ja in meiner eigenen Forschung beschäftigt. Und zuerst kann man dann feststellen, dass wenn man mal schaut, wer in der gemeinsamen Verfassungskommission überhaupt beteiligt war, das waren ja wie gesagt 32 Mitglieder aus Bundesrat und Bundestag, es erstens wenig Frauen gab, dann gab es insgesamt auch wenig Ostdeutsche und noch weniger ostdeutsche Frauen. Also kann man zuerst mal konstatieren, dass diese Vorstellung, die gemeinsame Verfassungskommission, auch ein gemeinsames Gremium von Ost- und Westdeutschen war und dann die Ergänzung von Artikel 3 Absatz 2 auch tatsächlich ostdeutsche Frauen einbezogen hat, wahrscheinlich wohl nicht so ganz greift. Und trotzdem waren in der gemeinsamen Verfassungskommission insbesondere zwei Frauen, die sich sehr für die Ergänzung von Artikel 3 eingesetzt haben. Und das ist einmal Marianne Birtler, eine ostdeutsche Bürgerrechtlerin, die sich tatsächlich auch immer wieder auf den Verfassungsentwurf des Runden Tisches berufen hat. Und eine besonders prominente Juristin in unseren Kreisen, wenn man es will, Jutta Limbach, die damals Justizsenatorin von Berlin war. Die beiden haben sich sehr engagiert, hatten einige Widersacher, gerade aus den konservativen und liberalen Kreisen, wussten aber schon auch einige Quellen heranzuziehen, sei es zum Beispiel der Verfassungsentwurf des Runden Tisches oder die zivilgesellschaftlichen Initiativen. Es gab auch sehr viele Eingaben an die gemeinsame Verfassungskommission von Frauen und wurden auch unterstützt von den Sachverständigen, unter anderem Ute Saksowski, Andrea Mayhofer und Heide Hering haben da Stellung bezogen über den dogmatischen Gehalt von Artikel 3 Absatz 2, also Männer und Frauen sind gleichberechtigt, und die Ergänzungsmöglichkeiten.
Und jetzt muss man sagen, die drei genannten Sachverständigen, Hering, Mayhofer, Saksowski, sind jetzt Westfrauen gewesen. Also man kann vielleicht festhalten, also ich glaube, du hast es auch so geschrieben im Beitrag, dass eigentlich Marianne Birtler die einzige Frau mit Ostgeschichte war, die da mitgewirkt hat. Du hast aber auch angesprochen die Wäschekörbe. Also es vielleicht nochmal einzuordnen, also es gingen wohl wäschekörbeweise Briefe, also Eingaben an die gemeinsame Verfassungskommission ein von Frauen aus der Bundesrepublik, die eben forderten diese Ergänzung des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2. Weiß man denn da, von wem die kam?
Also erstmal ist dieses Bild der Wäschekörbe natürlich fantastisch. Also irgendwie dieses, ja, stereotyp weiblich konnotierte Gegenstand, der da im Zentrum der Verfassungsdebatte auf einmal auftaucht und natürlich darauf anspielt, dass Elisabeth Selbert auch schon Wäschekörbe voller Eingaben geholfen hätten, diesen Satz von Artikel 3 Absatz 2 Satz 1, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, durchzusetzen. Ob das so historisch ganz zutreffend ist, dass Elisabeth Selbert schon so viele Eingaben damals zur Unterstützung bekommen hat, sei mal dahingestellt. Aber in der gemeinsamen Verfassungskommission kam sie tatsächlich in den Zehntausenden an. Und das ist eigentlich auch eine feministische, emanzipative, schöne Botschaft, finde ich, dass tatsächlich dieses Thema so viel mobilisiert hat. Unter anderem die Humanistische Union um Heide Hering hat so eine Art Postkarte auch vorbereitet, mit der sich dann Frauen an die gemeinsame Verfassungskommission wenden konnten. Aber auch da, das waren meines Wissens hauptsächlich westdeutsche Initiativen.
Wie sahen denn die Diskussionen innerhalb der gemeinsamen Verfassungskommission eigentlich aus? Also wir haben jetzt schon gehört, dass es einige aus der Frauenbewegung und auch anderen Bürgerinitiativen gab, die sich eingesetzt haben dafür, dass die Gleichberechtigung gestärkt wird in der Verfassung. Wir wissen das Ergebnis bereits, also dass der Artikel 3 Absatz 2 um einen zweiten Satz ergänzt wurde. Wie umstritten oder unumstritten war das denn innerhalb der gemeinsamen Verfassungskommission?
Sehr. Das ist die kurze Antwort. Es gab einen großen Streit entlang der etwas schematischen Linien von CDU, FDP auf der einen Seite und SPD, Grüne und PDS auf der anderen Seite. Das lässt sich auch gut illustrieren an dem Ergebnis, das am Ende rausgekommen ist. Und zwar war selbst auch die Reichweite des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 in der GVK umstritten. Bis zum Schluss stimmte man da nicht über die rechtliche Reichweite überein, auf die man sich ja eigentlich geeinigt hatte. Der Abschlussbericht zum Beispiel der gemeinsamen Verfassungskommission bezeichnete die Ergänzung als Staatsziel. Das ist also den Staat zur Verfolgung des Ziels, verpflichtet, aber keinen Individualanspruch gewährt. Ich hielt auch fest, dass es zwar Übereinstimmung gäbe, dass die Bestimmung eine Frauenförderung nicht gestatte, im Sinne von starrer Quoten. Gleichzeitig dokumentierte der Bericht aber auch, dass Fördermaßnahmen, so hat das Bundesverfassungsgericht übrigens auch vorher in der Nachtarbeitsentscheidung von 1992 bereits entschieden, bereits auf der Grundlage der Fassung von Artikel 3 Absatz 2, also in der alten Fassung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, zulässig sein. Und Satz 2 sei dann nur eine Klarstellung, als solche aber geboten, weil in der Zeit einzelne Fachgerichte tatsächlich noch von der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts in der Nachtarbeitsentscheidung abgewichen waren. Außerdem stellte die GVK in ihrem Abschlussbericht fest, dass jetzt eben klargestellt sei, dass die Frauen bei gleicher Eignung und Befähigung wie vergleichbare Männer tatsächlich bevorzugt behandelt werden dürften. Also um es kurz zu sagen, diese Abschlussformel ist eine Kompromissformel und spiegelt eigentlich wider, wie strittig es war, ob jetzt tatsächlich positive Maßnahmen zur Förderung oder Gleichstellung oder wie auch immer man das nennen möchte, der Geschlechter unternommen werden können, die ja auch heute noch weiter dogmatisch behandelt werden und auch weiterhin umstritten sind.
Ja, spannend. Wobei man natürlich heute vielleicht schon sagen kann, dass es eine überwiegende Auffassung, wohl mittlerweile kann man sie so bezeichnen, dazu auch gibt, dass Frauenfördermaßnahmen zulässig sind. Aber ich würde sagen, die Diskussion lebt auf politischer Ebene weiter, ne? Also bei der Frage, wie viel Frauenförderung wollen wir denn jetzt tatsächlich aktiv auch angehen im Rahmen einer Gleichstellungspolitik?
Das stimmt. Und auch das Bundesverfassungsgericht sprach schon auch Anfang der 2000er von der Verpflichtung des Staates zur tatsächlichen Durchsetzung, also nicht nur einer bloßen Förderungsanreiz sozusagen des Staates, sondern tatsächlich eigentlich einem Gebot zur Herstellung der tatsächlichen Gleichberechtigung.
Und man muss ja dazu sagen, in der DDR-Verfassung gab es das ja schon längst.
Genau, das stimmt auch. Schon in den ersten DDR-Verfassungen gab es einen ausdrücklichen Gleichberechtigungsauftrag, also ein Gleichstellungsgebot sogar, das die Frauen des Unabhängigen Frauenverbands auch in den Verfassungsentwurf des Runden Tisches einbrachte. Das wiederum zeigte sich eben schon an dem konkreten Wortlaut, also dass da von Verpflichtung die Rede war und Gleichstellung. Und gleichzeitig muss man da sagen, gab es diese auf bestimmte Lebensbereiche, die immerhin das Grundgesetz nicht kennt. Also da ist eben nicht die Rede, dass Gleichberechtigung und Gleichstellung in Familie oder im Beruf hergestellt werden soll, sondern es ist eben eine wirklich umfassende Gleichberechtigung.
Neben der Änderung der Gleichberechtigung, was sind denn die großen Reformen oder die großen Veränderungen, die die Arbeit der gemeinsamen Verfassungskommission gebracht hat?
Ja, das ist zum einen die Ergänzung des Grundgesetzes um die Stadtzielbestimmung Artikel 20a, die ich gerade schon erwähnt habe, also eine klassische Forderung.
Klima.
Genau, Stadtzielbestimmung Klimaschutz und Nachhaltigkeit, eine zentrale Forderung der Bürgerrechtsbewegung der DDR. Und da hört es auch eigentlich schon auf mit den Erfolgen, die DDR-Bürgerrechtsbewegung in der Verfassungsdebatte verbuchen konnte. Aus der DDR oder mittlerweile den neuen Ländern, wurde auch gefordert, eine Reform des Artikel 6 des Grundgesetzes, also Ehe und Familie, insbesondere die Aufnahme einer Staatszielbestimmung zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber haben wir ja schon geredet, dass da es eigentlich einen besonderen DDR-rechtlichen Hintergrund auch gab, der diese Vereinbarkeit sicherstellen sollte. Gerade diese Forderung scheiterte aber insbesondere an der CDU und FDP. Man muss sich auch vor Augen führen, dass in der gemeinsamen Verfassungskommission die Kräfteverhältnisse gespiegelt wurden, die zu der Zeit in der BRD herrschten. Also da herrschte eine Koalition aus CDU und FDP, die mit dem Thema genau da eher auf der Bremse traten. Und das betraf eben auch konkret Forderungen nach rechtlicher Absicherung des Ausbaus von Kinderbetreuung etc.
Ja, genau. Ich wollte das jetzt auch nochmal auf die Richtung zusteuern. Wir haben jetzt schon herausgestellt, was nicht übernommen wurde, vielleicht wo sie Forderungen hatten, die eben nicht übernommen wurden.
Die Bürgerbewegung meinst du jetzt mit Sie?
Ja, genau. Also die Bürgerbewegung beziehungsweise gerade auch die ostdeutschen Frauen. Ne? Jetzt hatten die ja, ich finde, also klar, man darf es nicht verklären, aber sie hatten ja durchaus auch ein bisschen was zu verlieren. Also was würdest du sagen, welche Chancen wurden vielleicht gerade aus einer gleichstellungspolitischen Perspektive hier verpasst? So, wie war denn die Lage mit dem Schwangerschaftsabbruch? Also gab es da die Bewegung auch von den westdeutschen Frauen, die ja das lange als Forderung hatten, zu sagen, hier, wir haben jetzt die Chance, zumindest das mal zu übernehmen. Also eine Besitzstandswahrung auf eine Art ja auch der ostdeutschen Frauen. Warum haben die denn nicht nochmal stärker protestiert, zu sagen, ihr könnt uns nicht unseren Schwangerschaftsabbruch sozusagen wegnehmen und diese hanebüchende westdeutsche Regelung uns überstülpen? Und das andere ist natürlich auch mit der Kinderbetreuung jetzt, also ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, das heißt, wir kannten das, das gab eine ganztags Kinderbetreuung, jetzt bin ich in Karlsruhe tätig und muss sehen, dass es da immer noch Kitas gibt, die um 12.30 Uhr schließen und ich falle vom Glauben ab, aber genau, also insofern, ich finde so ein bisschen, ich frage mich noch so ein bisschen, woran lag das denn, dass es nicht noch einen stärkeren Kräfte dahinter gab, zu sagen, so, es gab halt irgendwie Dinge in der DDR, die hatten da schon Sachen erreicht, für die haben wir gekämpft als westdeutsche Frauen. Wieso hat man das nicht geschafft, dass das betrifft jetzt das einfache Recht, nicht so sehr das Verfassungsrecht, das zumindest irgendwie doch noch zu übernehmen?
Also ich habe mir diese Frage besonders für das Verfassungsrecht angeschaut und den Gleichheits- oder Gleichstellungsartikel. Für den hatte sich der unabhängige Frauenverband in der Verfassungsdiskussion am runden Tisch sehr stark gemacht und hatte auch eine Formulierung vorgeschlagen, die explizit den Staat dazu verpflichtet, auf die Gleichstellung der Frau im Beruf, öffentliches Leben, Bildung und Ausbildung, Familie und soziale Sicherung hinzuwirken. Genau, und da war wirklich großes Engagement hinter. Und dann beobachtet man aber tatsächlich, dass mit der Festlegung auf die Einigung und den Beitritt zur BRD dieses Engagement in Ostdeutschland mehr oder weniger einbrach. Also in der Frankfurter Fraueninitiative engagierten sich schon noch einzelne Frauen aus der ehemaligen DDR und auch im zivilgesellschaftlichen Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder, der sozusagen das, wenn man eins ausmachen will, das Gremium war, in dem sich Ostdeutsche und Westdeutsche dann zusammenfanden, um über eine neue Verfassung zu reden. Und dann verschwinden sie aber etwas. Und die Thesen, die ich dazu anstellen kann, sind, dass sie vielleicht doch, also die ostdeutschen Frauen, vornehmlich dann mit der Bewältigung von Alltagsproblemen beschäftigt waren. Denn diese hohe Erwerbstätigkeit verwandelte sich dann ja in ihr Gegenteil. Gerade Frauen verloren über die Wende ihre Beruf. Kinderbetreuung brach tatsächlich auch dann in der DDR ein. Das gesamte Wirtschaftssystem brach ein und veränderte sich. Und da, denke ich, liegt es schon nahe, dass dann erstmal genau die Bewältigung von Alltagsproblemen eine Schwierigkeit darstellte, dann wird sicherlich auch erstmal das Rechtssystem der BRD ein Fremdkörper gewesen sein. Auch Juristinnen, die später in der BRD tätig sein wollten, mussten ja wirklich gezielt umlernen und auch selbst die westdeutschen zivilgesellschaftlichen Initiativen berichten, dass es gewöhnungsbedürftig war, sich an die Rechtsterminologie anzupassen. Also ich glaube, es gab so einige Stellschrauben, weshalb gerade eine Verfassungsdebatte zu abstrakt wirkte im Vergleich zu den Problemen, die sich tatsächlich stellten.
Jetzt ist so ein Jubiläum wie 35 Jahre Deutsche Einheit ja auch ein Anlass, nochmal aus heutiger Perspektive auf diesen Prozess zu blicken. Und da erscheinen dann ja auch immer wieder einige Texte, die nochmal irgendwie aufnehmen oder sich dazu verhalten, wurden damals Chancen verpasst, wie gut ist quasi dieser Prozess der Wiedervereinigung und dann auch vor allen Dingen der Prozess der Wiedervereinigung auf Verfassungsebene vonstatten gegangen. Wie blickst du denn darauf, also aus einer heutigen Perspektive?
Das ist wirklich ein sehr umkämpftes Thema, weil natürlich die Erzählung von einer verpassten Chance einer gesamtdeutschen Verfassungsgebung auch gerne herangezogen wird, um heutige Probleme zu erklären. Und da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, das hat viele Ursachen, dass wir heute große gesellschaftliche Verwerfungen immer noch zwischen Ost- und Westdeutschland haben und das Thema Einigung sehr stark die Leute bewegt. Ich glaube trotzdem, dass man mit einem gemeinsamen Verfassungsprozess oder einer großen angelegten gesellschaftlichen Diskussion eine gewisse Legitimität und überhaupt auch Wissen über das neue gesamtdeutsche System überhaupt erst hätte herstellen können. Und das würde ich definitiv sagen, ist eine verpasste Chance.
Und es gab ja zum Beispiel ganz konkret die Überlegung, über das Grundgesetz, über den Beitritt abstimmen zu lassen. Hätte das was geändert?
Also auch das ist schwierig natürlich im Nachhinein so hypothetisch zu beurteilen. Das gängige Argument, darauf habe ich mich ja auch schon bezogen, ist, dass in der DDR bei der Volkskammerwahl eben 40% für die CDU abgestimmt haben und damit implizit auch für die Einigung und den Beitrag abgestimmt hätten. Auch das muss man etwas differenziert betrachten, weil die West-CDU mit Kohl und Schäuble großen Wahlkampf in der DDR gemacht hat, während die Bürgerrechtsbewegungen natürlich viel schlechter aufgestellt waren und auch die SPD zum Beispiel sich neu hat überhaupt etablieren müssen in der DDR. Also genau, da gab es, glaube ich, große auch westdeutsche Interessen, die versucht haben, darauf hinzuwirken, dass die Einigung nach 23 des Grundgesetzes stattgefunden hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es jedenfalls eine Wahlentscheidung der DDR-Bevölkerung, in die man durchaus einlesen kann, dass die Einigung nach Artikel 23 stattfinden sollte.
Und es ist ja auch so, dass wenn heute darüber gesprochen wird, das ist irgendwie schiefgelaufen bei dem gemeinsamen Verfassungsprozess, weil er eben kein wirklich gemeinsamer war, höre ich zumindest keine Stimmen, die sagen, das Ergebnis ist nicht richtig. Also, oder gibt es die auch, die sagen, na, jetzt haben wir dieses bescheuerte Grundgesetz und das passt doch eigentlich überhaupt nicht. Ich habe so das Gefühl, eigentlich mit dem Ergebnis, also mit der Verfassung, die wir haben, mit dem Grundgesetz, das wir haben, das ist nicht Gegenstand der Kritik, sondern es geht ja eigentlich tatsächlich um den Prozess, der symbolhaft steht für vielleicht viele andere Dinge oder stellvertretend dafür steht, wie viele andere Dinge auch schiefgelaufen sind, in dem Sinne, dass es eben kein gemeinsamer Prozess war, sondern einer, der tatsächlich sehr stark von westdeutschen AkteurInnen getrieben war und die DDR, die ehemalige DDR-Bürgerinnen auf eine Art ja verständlicherweise auch völlig überrumpelt hat.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass die Zustimmung zum Grundgesetz oder zu der Aussage, das Grundgesetz habe sich als Verfassung bewährt, sehr hoch ist in Gesamtdeutschland, aber schon ungefähr, soweit ich mich erinnere, etwa 10% geringer in den ostdeutschen Ländern. Aber ich glaube, wir reden von Zustimmungswerten von über 70% immerhin. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Johanna, in der neuen DJPZ, das ist die Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes, und in der ganz aktuellen Ausgabe 3/2025, da hast du einen Beitrag geschrieben zusammen mit Luisa Hattendorf, der trägt den wunderbaren Titel Für eine feministische Rechtsgeschichte. Wir haben jetzt heute schon illustriert bekommen, dass du in der rechtshistorischen Forschung auch arbeitest, und es ist vielleicht auch schon durchgekommen, dass du dich als Feministin verstehst, die das tut, und ihr habt jetzt eben dieses Plädoyer geschrieben, bezieht euch dabei auf einen Ansatz oder einen Artikel vor allen Dingen aus dem US-amerikanischen Raum. Und mich würde interessieren, Selma hat einleitend die Arbeitsgruppe auch genannt zur feministischen Rechtsgeschichte, in der du mit dabei bist. Was genau ist eure Vision für eine feministische Rechtsgeschichte? Was heißt das? Wie kann man das angehen und wie können andere mitmachen?
Ja, danke für die Frage, die mir Gelegenheit gibt, etwas Werbung für unser gemeinsames Projekt zu machen, das Luisa Hattendorf und ich in unserem Beitrag für die DJPZ auch etwas bewerben. Die feministische Rechtsgeschichte in starker Anlehnung an Rosemary Ogmuti und Erica Rackley, die du gerade angesprochen hast, versucht nicht nur historisch die Frauenfrage zu stellen, also nicht nur Frauen in der Geschichte überhaupt als Akteurinnen ausfindig zu machen, sondern permanent die Geschlechterfrage zu stellen. Also auch jede gesellschaftliche, historische Frage darauf zu überprüfen, inwiefern Geschlechterverhältnisse hier Einfluss genommen haben. Inwiefern Geschlechterverhältnisse beeinflussten, wie Frauen historisch handelten, aber eben auch, wie Männer historisch handelten. Also historisches Handeln und Ereignisse permanent in diesen Kontext der Geschlechterverhältnisse einzuordnen. Und um das noch etwas breiter aufzuziehen, haben wir uns zusammengeschlossen und sind jetzt eine Gruppe von etwa 25 Personen, die sich eben mit einem feministischen Interesse und auch gewissen Anspruch, das wollen wir gerne transparent machen, historische Rechtsverhältnisse oder Rechtsfragen anschauen.
Sehr spannend. Und kannst du uns einen Einblick geben, welche Themen da alle eine Rolle spielen? Also wie die Bandbreite auch ist der feministisch-rechtshistorischen Forschung?
Das ist tatsächlich ziemlich breit. Das ist eigentlich auch eine Botschaft, die wir haben, dass man fast jedes Thema auf Geschlechterverhältnisse historisch untersuchen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich bestimmte Themen, die besonders naheliegend sind, also Ehe, reproduktive Rechte, aber auch Parität in Parlamenten oder staatsbürgerliche Rechte und Freiheiten. Gleichzeitig kann man natürlich einzelne Protagonistinnen besonders hervorstellen, die sich für Frauenrechte engagiert haben oder auch auf eine andere Art besonders hervorgestochen sind. Und da kann man dann besonders prüfen, wie selbst sie Geschlechterverhältnisse erlebt haben, wo sie vielleicht begrenzt haben, wo sie sie gezielt überwunden haben. Genau, oder man kann auch Bewegungen gleich untersuchen. Das kann wie die Frauenbewegung sein, das kann der Kampf um das Wahlrecht sein. Auch da muss man differenzieren, und das ist eigentlich eines der Anliegen der feministischen Rechtsgeschichte, möglichst breit auch zu forschen zwischen anarchistischer Frauenbewegung, bürgerlicher Frauenbewegung. Also die feministische Rechtsgeschichte zeigt eigentlich, wie divers feministische Kämpfe sind und erhebt sozusagen den Anspruch, dass Geschlechterverhältnisse als durchgängiges Motiv untersucht werden.
Wunderbar.
Sehr schön. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, die vielleicht sozusagen diese beiden Themen jetzt nochmal zusammenbindet, nämlich die feministisch-rechtshistorische Blick oder genau das Thema feministisch-Rechtsgeschichte und die Wiedervereinigung. Also abschließend, wenn du sagst, die feministische Rechtsgeschichte, der feministisch-rechtshistorische Blick, der schaut eigentlich auf Ereignisse oder auf Rechtsgeschichte aus einem anderen Blickwinkel und verspricht dabei ja auch tatsächlich vielleicht auch andere Erkenntnisse oder blinde Flecken, sagen wir mal, zu beleuchten, die vorher noch unbeleuchtet blieben. Du hast dich jetzt intensiver mit dem Wiedervereinigungsprozess verfassungsrechtlich und eben aus einer feministisch-rechtshistorischen Perspektive genähert. Kannst du uns abschließend vielleicht nochmal sagen, was hat sich da erhellt? Welcher blinde Fleck? Was hast du da gelernt? Was waren die besonderen Momente vielleicht in dieser Auseinandersetzung, in deiner Forschung, die du mit uns nochmal abschließend teilen kannst?
Das ist, wenn ich ehrlich bin, eher ein kritischer, also eine kritische Erkenntnis, die ich gewonnen habe, und zwar, wie schwer zugänglich Recht, insbesondere aber auch Verfassungsrecht für feministische Anliegen und Emanzipationsbewegungen ist, weil insbesondere Verfassungsrecht so eine Abstraktionshöhe aufweist, beziehungsweise vielleicht, wir reden vor allem darüber mit einer gewissen Abstraktionshöhe, vielleicht ist es gar nicht unbedingt so, dass diese Diskurse so als schwer zugänglich gelten. Und wie gesagt, selbst Ute Gerhardt, die ein erstes juristisches Staatsexamen hat, berichtete aus der Frankfurter Paulskirche, dass sie überrascht waren, wie schwierig es eigentlich ist, begriffliche Konturen und Schärfe zu erreichen, mit die dann auch akzeptiert werden in der Verfassungsdebatte. Und da war es sicherlich ein großes Glück, dass Jutta Limbach in der gemeinsamen Verfassungskommission anwesend war und damit wirklich auch juristische Argumentation dafür sorgen konnte, dass der Artikel 3 Absatz 2 ergänzt wird. Also die Sprache der Juristinnen galt eher als Hürde, obwohl das Recht meiner Meinung nach ein absolutes Emanzipationsmittel hat oder jedenfalls das Potenzial aufweist, zur Geschlechteremanzipation beizutragen.
Ja, damit moderierst du die allerletzte Frage an, nämlich was folgt für uns daraus?
Mehr feministische Rechtsgeschichte natürlich und sicherlich als Verfassungsrechtlerin oder Rechtswissenschaftlerin oder Juristinnen allgemein ansprechbar und offen zu sein für gesellschaftliche Strömungen und immer wieder zu erklären und zu vermitteln, was die Potenziale des Rechts sind, aber natürlich auch die Schranken
aufzuzeigen.
Aufzuzeigen, genau.
Und sich derer gewahr zu sein. Ja, super. Damit ist natürlich das Programm von Justitias Töchter auch treffend beschrieben. Das ist das, was wir versuchen, hier einmal im Monat ungefähr zu machen. Über die Potenziale des Rechts zu sprechen, über feministische Perspektiven auf das Recht, über auch Schranken und Grenzen des Rechts. Das haben wir heute getan, indem wir mit dir, Johanna, auf den Wiedervereinigungsprozess geschaut haben und über die feministischen Themen und Gleichstellungspolitiken, die da eine Rolle gespielt haben, auch auf die Personen. Vielen Dank, dass du heute da warst und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Feministische Fundstücke.
Ja, wunderbar. Dann kommen wir doch zu unseren feministischen Fundstücken. Die Rubrik, in der wir uns gegenseitig überraschen mit Aufregern, mit Empfehlungen, mit Informativen aus dem Feld der feministischen Rechtswissenschaft oder aber auch einfach des feministischen Entertainments. Liebe Dana, was hast du mitgebracht?
Also ich gehe mit schlechtem Beispiel voran, weil ich habe im Prinzip zwei feministische Fundstücke. Aber ich glaube, ich kann das erste ganz kurz machen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir das schon mal im Podcast hatten. Und zwar ist es das Buch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das ist im letzten Jahr erschienen, ist mir damals von Lucy Chabot empfohlen worden. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch sogar im Podcast empfohlen hat oder ob das jemand anderes war. Ganz großartig von Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann. Und die alle irgendwie auch Bezüge hatten zur Frauenbewegung, zur Wendezeit, sich da in unterschiedlichen Perspektiven eingebracht haben und aus einer heutigen Perspektive, also 2023, 2024, darüber dann nochmal reflektieren. Und das ist auch einfach ein spaßig zu lesendes Buch. Es ist gleichzeitig auch informativ. Also das wollte ich nochmal kurz in Erinnerung rufen, weil ich das wirklich super finde. Und dann mein neues feministisches Fundstück, was auch ein wirklich sehr neues, aktuelles feministisches Fundstück ist. Und zwar habe ich eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Es ist ein Podcast, der heißt Der Bruch, Frauen zwischen Ost und Jetzt. Und das ist
mein Fundstück.
Oh no!
Selma, dann müssen wir es zusammen vorstellen. Das ist uns noch nie passiert. Das wird
aber
das
du
Gleiche.
Hast schon eins vorgestellt, jetzt bin ich dran.
Das Gleiche mitgemacht
haben. You go.
Nein, willst du übernehmen?
Nein, you go. Komm, ich mache höchstens eine Ergänzung.
Du ergänzt. Genau, ja. Also ich finde, es ist ganz großartig. Der Podcast ist tatsächlich jetzt im September, glaube ich, erst erschienen, also relativ neu. Eine Produktion des RBB und ich habe es in der ARD-Audiothek quasi gefunden. Und dieser Podcast bringt Frauen, ostdeutsche Frauen zum Erzählen, also ist dokumentarisch angelegt und berichtet, wie sie den Prozess der Wende und auch danach eigentlich wahrgenommen haben. Und es war jetzt die Folge, die ich gehört habe, die allererste Folge, ist glaube ich auch bislang noch die einzige, die erschienen ist. Wahrscheinlich gibt es jetzt bald noch die zweite Folge. Da ging es um Brigitte. Und Brigitte war in einer Gummifabrik beschäftigt und also zu DDR-Zeiten und hat dann dort im Zuge der Wende zunächst die Betriebskantine übernommen. Das hat dann irgendwie aber auch nicht so ganz ausreichend funktioniert als Konzept, um davon zu leben und hat sich dann ein neues Konzept überlegt und eine Diskothek gleichzeitig da drin gegründet oder stattfinden lassen und erzählt eben aus heutiger Perspektive von ihren damaligen Erfahrungen, auch von den Risiken, die sie eingegangen ist und was das eigentlich auch alles so für die Frauen bedeutet hat. Und ich fand das eine total spannende Folge und fand diesen Podcast einfach auch eine total gute Ergänzung des Podcast-Spektrums, super spannende Perspektiven. Es gibt auch im Trailer schon so ein paar andere Frauen, die kurz angeteasert werden. Also ich glaube, auch die weiteren Folgen, die da kommen werden, versprechen sehr spannend zu sein. Oder Selma?
Ja, wunderbar. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Genau, ich hatte auch den Bruch mitgebracht aus der ARD Mediathek. Erste Folge kam am 1. Oktober, also wirklich ganz unlängst. Und ja, was kann ich dazu jetzt noch sagen? Ich habe es auch mitgebracht, weil wir ja jetzt hier in der Folge heute als drei Frauen mit eher westdeutscher Biografie auf das Thema geblickt haben und es natürlich wahnsinnig wichtig ist, gerade sich die ostdeutschen Frauenbiografien nochmal genauer anzuschauen. Und wenn wir, glaube ich, was raushören aus dieser ersten Folge schon, ist es das etwas, was die These stützt, Johanna, dass natürlich auch die Frauen, die ehemaligen DDR-Frauen nach der Wende ganz andere Probleme hatten, als sich jetzt damit zu beschäftigen, wie bringen wir uns jetzt vielleicht in so einen Verfassungsprozess ein. Genau, deswegen irgendwie finde ich das nochmal wichtige Stimmen. Vielleicht kann ich nur noch ergänzen, dass die Host des Podcasts Ruth Maria Thomas auch Autorin ist und ein wunderbares Buch geschrieben hat, was ich jetzt einfach spontan empfehle, nämlich Die schönste Version. Das ist ein Roman, der spielt in den Nullerjahren, also in Postwendezeit. Und das ist ja tatsächlich jetzt ein Gegenstand, sage ich mal, vielfältiger literarischer Auseinandersetzung geworden in den letzten Jahren, was ich eben sehr erfreulich finde und spielt eben in einer ostdeutschen Kleinstadt und vom Aufwachsen einer jungen Frau. Und es geht um toxische Beziehungen, es geht um sexuelle Übergriffigkeiten. Also es ist sozusagen irgendwie auch ein Feminist Awakening Roman, ein Coming of Age Roman, den ich einfach jetzt spontan gerne nochmal empfehlen möchte, weil er hat ein feministisches Thema, aber gleichzeitig spielt er auch in den neuen Bundesländern in dieser sehr prägenden Zeit, glaube ich, und dieser Nach-Umbruchzeit, die selber auch noch eine Umbruchzeit war, der frühen Nullerjahre.
Liebe Johanna, was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe auch was zu lesen dabei, will aber auch gerne schummeln, so wie du, Dana, und zwei beziehungsweise eigentlich anderthalb Empfehlungen aussprechen. Und die erste ist, vielleicht auch eher ein Hinweis, darauf, dass gerade an der HU Luisa Hattendorf ein Seminar gestartet hat, mit dem die Ausstellung des DJB Juristinnen in der DDR geupdatet wird. Da können wir also uns darauf freuen, dass es bald ein Update zu dieser tollen Ausstellung gibt und noch mehr erfahren über Juristinnen in der DDR und auch in der gesamten DDR, den verschiedenen Phasen der DDR. Und was ich zum Lesen mitgebracht habe, ist der Roman »Drei Frauen träumten vom Sozialismus« von Caroline Würfel. Sie erzählt darin die Geschichten von Maxi Wander, Brigitte Reimann und Christa Wolf, also drei Ikonen der Literatur in der DDR. Selbst für sich genommen absolut spannende Personen, zum Beispiel veröffentlichte Maxi Wander Ende der 70er Jahre das Buch »Guten Morgen, du Schöne«, das zu einem Klassiker in der DDR wurde. Und monologische Selbstauskünfte, so bezeichnet sie das, von Frauen veröffentlicht in der DDR, die über ihr Leben berichten und damit gleichzeitig die Vielfalt von Lebenserfahrungen von Frauen in der DDR zum Ausdruck bringen, auch unter dem Aspekt der Gleichberechtigung. Also davon kriegt man etwas in Würfels Buch mit, aber auch von dem Idealismus und den großen Hoffnungen, die die drei Schriftstellerinnen und vermutlich auch viele andere mit der Gründung der DDR verbanden, als Projekt eben in klarer Abgrenzung zum Nationalsozialismus, das eine gerechtere Zukunft versprach. die Hoffnungen, die sich nach und nach enttäuschten und dann auch sehr bitter enttäuschten. Man erfährt aber auch was über den Prozess des Schreibens und Veröffentlichens und damit irgendwie der Öffentlichkeit und Zugangs zu öffentlichem Gehör, vielleicht auch des Schreibens als emanzipatorischen Akt. Genau, also für alle, die in die Geschichte der DDR einsteigen wollen und das mit einem feministischen Blick.
Wunderbar. Vielen Dank für eure tollen Fundstücke. Da haben wir wieder einiges, was wir unserer Sammlung hinzufügen. Und nochmal vielen Dank für das Gespräch an dich, liebe Johanna.
Sehr gerne.
Sehr schön. Und wir sehen uns alle bei der nächsten Folge oder noch besser am 3. November in der Distel in Berlin. Bis dahin.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.